Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 1 von Die Bachelor.
Let's go! Ihr Lieben, hallo, wir haben heute eine Spezialgästin dabei.
Hallo, ich bin Alina.
Alina, wir sind so froh, dass du hier bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich bin schon ganz aufgeregt.
Wir haben letztes Mal gefragt, ob irgendjemand erraten kann, wer unsere Gästin ist und gesagt, dass du perfekt zum Thema passt, aber dass du eigentlich gar nichts mit Reality-TV zu tun hast. Und es ist niemand auf dich gekommen.
Ach krass, aber ja, ich bin auch gar nicht so im Reality-TV-Game. Also ich gucke sehr viel amerikanisches Reality-TV, ehrlicherweise, aber nicht so im deutschen.
Was guckst du im amerikanischen Reality-TV?
Alle Real Housewives. Ich liebe die so sehr. Ich gucke gerade New Jersey, aber natürlich Salt Lake City, Beverly Hills. Ich bin überall drin.
Guckst du zufällig auch Love After Lockup?
Nee, aber es klingt gut.
Ich finde, das ist mit Abstand die beste Reality-TV-Serie, die ich je gesehen habe.
Love After Lockup.
Genau, das sind so Leute, die begleitet werden. Es sind alles Paare und ein Teil des Paares ist im Gefängnis und der andere Teil ist draußen. Und dann werden die so dabei begleitet, wie die eine Person dann langsam rauskommt und was so die Challenges sind und so. Und
das ist richtig gut.
Und ich finde, amerikanisches Reality-TV, das ist einfach so Next Level.
Ja, bei den Real Housewives auch. Also die sind ja alle richtig Sektenführerinnen oder im Gefängnis. Also bei den Real Housewives kommt gerade einer aus dem Gefängnis, ihr Mann geht jetzt rein. Es ist schon ein anderes Level.
Total. Und ich kann auch sagen, bei Love After Lockup, ich habe immer auch gedacht, vielleicht ist es nicht ganz echt. Aber als ich in New York gewohnt habe, habe ich eine von den Producerinnen kennengelernt. Und die hat gesagt, nee, das ist wirklich alles echt. Also manchmal machen wir so Vorschläge, wo wir sagen, hey, wäre es nicht eine coole Idee, heute mal deine Ex-Freundin anzurufen? Oder solche Sachen halt. Und da sind die vielleicht dann nicht selber drauf gekommen. Aber was dann da passiert, das ist dann wirklich so. Und auch manche Sachen, oh Gott, das ist ein bisschen makaber, aber zum Beispiel, als jemand gestorben ist, hat er gesagt, ja, dann haben wir halt eine Urne von Amazon bestellt, weil wir irgendwie, die echte war noch nicht da. Und dann haben wir irgendwie selber Asche produziert und die da reingetan. Aber die Person war wirklich gestorben. Nur die Urne hatten wir dann irgendwie.
Und so, oh Gott.
Das ist schon eine harte Nummer.
Das ist wirklich eine harte Nummer, ne? Aber ansonsten kann ich die Serie wirklich empfehlen. Müsst ihr mal reingucken.
Das mache ich.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass niemand auf dich gekommen ist, Alina. Weil für mich bist du sehr präsent. Das mag an meiner For You-Page liegen. Aber ich stell dich mal vor für alle, die noch nicht wissen, wer du bist. Ich habe schon mal hier über dich gesprochen. Nämlich als krassestes Girls-Girl aller Zeiten. Du beweist in deiner Arbeit Herz, Haltung und Handlung in einem. Und bereits während deines Studiums der Psychologie der sozialen Beziehungen hast du dich ehrenamtlich für das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen engagiert. Und seither kämpfst du unermüdlich für eine gerechtere Gesellschaft. Du warst auch Datenanalystin, nämlich bei Women's Aid und dem EU-Gleichstellungsinstitut und hast eigentlich, genauso wie wir, hast du auch damals in unserer Aufnahme gesagt, gedacht, dass du mit diesen Zahlen die Welt verändern kannst, weil du Daten genauso sehr liebst wie wir und bist dann auf die Fährte gekommen, dass es vielleicht doch auch noch ein bisschen mehr braucht. Heute bringst du mit The Monday Talks genau diese Themen in den öffentlichen Diskurs, über die du damals analysiert hast. Ehrlich, empowernd und vor allen Dingen zugänglich für alle. Deine monatlichen Talks in Berlin und Köln holen feministische Inhalte raus aus der Bubble und rein in die Gesellschaft. The Monday Talks ist mehr als ein Format, es ist inzwischen auch ein Podcast. Vor allen Dingen ist es aber auch ein feministischer Leuchtturm in der oft dunklen Öffentlichkeit.
Oh, vielen Dank, so ein schönes Intro.
Und ich will an dieser Stelle nochmal eine Riesenwerbung für deinen Instagram-Account machen. Wir tracken ja immer die Follower. Deine habe ich jetzt nicht getrackt, also nicht in einem Excel-Sheet zumindest. Aber ich habe zwischendurch immer mal wieder geguckt und ich habe gesehen, dass, ich glaube, es hat 3-4 Monate gedauert, dass du von 0 auf 100.000 gesprungen bist.
Ja, das ging total schnell. Also ich habe im Also ich hatte diesen Account schon länger für die Veranstaltung. Die gibt es in Köln schon seit November 2022. Aber erst seit anderthalb Jahren ungefähr bin ich in Berlin und wollte hier die Veranstaltung hinbringen und habe darum so angefangen, regelmäßig auf Social Media zu posten. Und das mache ich auf Instagram jetzt erst seit so September. Und dann ging es total schnell. Also dann hatte ich im November, Dezember, Januar jeweils, glaube ich, 30.000 neue FollowerInnen. Und jetzt stagniert es so ein bisschen bei 100.000, aber das ist auch okay. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Aber man muss dazu sagen, ich glaube, das war auch kein Zufall, denn die Videos, die du machst, ich finde die absolut überragend. Denn du postest ja eigentlich fast täglich mindestens ein Reel, wo du, und das hat Franzi ja gerade schon so cool zusammengefasst, wo du Zahlen und Fakten rund um feministische Themen und vor allem aber auch Gewalt an Frauen kompakt und voll easy verständlich rüberbringst. Also man kriegt richtig viel Information, man lernt richtig viel. Und wenn ihr Alina noch nicht folgt, wir haben alles von ihr in der Infobox verlinkt und ihr müsst auf jeden Fall da vorbeischauen.
Weil es ist auch einfach unfassbar witzig. Also eigentlich, was man nicht mit diesem Thema assoziiert, aber das muss ich kurz noch anmerken, ich lache regelmäßig bei deinem Content.
Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen Ragebait dabei, weil das funktioniert ja. Und ich finde auch gerade so dieses Thema Gewalt gegen Frauen, waren wir auch lang genug super nett dabei. Also man muss jetzt auch nicht immer es allen recht machen und es stößt natürlich auch auf Kritik. Aber ich glaube besser, man hat so ein paar Infos. Ich probiere auch wirklich pro Video immer nur einen Punkt zu machen, also immer nur eine Info pro Video rüberzubringen. Am Anfang dachte ich, ich muss alles wissen, in jedem einzelnen Video vermitteln und das funktioniert nicht. Und so sind die dann meistens eine Minute oder kürzer und einfach nur, um die Leute abzuholen, für das Thema zu sensibilisieren und macht schon großen Spaß. Ich glaube, es stößt aber deshalb auch auf so großen Anklang, weil halt einfach so viele betroffen sind.
Absolut. Und wir haben uns gedacht, dadurch, dass du ja die Expertin bist, was Feminismus angeht und auch wahrscheinlich feministisches Dating, dass du eigentlich die perfekte Person bist, um mit uns über die erste Folge von den Bachelorn zu sprechen. Denn wir haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren habe ich das immer wieder gedacht, dass die Bachelors eigentlich so das konservativste Format aller Zeiten ist und auch, glaube ich, das Format, wo so heteronormative Dating-Scripts am krassesten vertreten sind. Und wir haben uns gedacht, du bist eigentlich die perfekte Person, um das mal einzuordnen.
Ich freue mich auch schon richtig. Schon beim Gucken habe ich mich drauf gefreut, mit euch drüber zu quatschen.
Bevor wir jetzt wirklich reinstarten, haben wir noch zwei kurze, ja, es sind Werbung, aber es sind Herzensempfehlungen. Denn wir waren in zwei Podcasts zu Gast. Nämlich erstmal waren wir letzte Woche bei Lina von Truth or Trash im Podcast. Da haben wir viel Aperol getrunken und dann auch sehr viel Sachen erzählt, die wir sonst vielleicht nicht erzählt hätten. Wir haben sogar Diagnosen an alle möglichen Leute und uns selber verteilt. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, da solltet ihr unbedingt reinhören. Der Link ist auch in der Infobox unten. Und über den Link kriegt ihr auch ein 30-tägiges Probeabo. Könnt ihr umsonst mal reinhören. Könnt bei Podimo bleiben, wenn es euch nicht gefällt und wenn nicht, dann auch nicht. Aber wir haben Podimo, ich liebe das. Die haben ganz viele Exclusive-Podcasts, die es sonst nirgendwo gibt. Also zum Beispiel auch, ich glaube, viele Leute, die ich kenne, die Kinder haben, lieben diesen Typ, der heißt der The Kids Doc. Der gibt ganz viele Empfehlungen für Kinder auf jeden Fall. Dann haben wir Lina mit Truth or Trash, das gibt sonst auch nirgendwo. Und wenn ihr dieses ganze Samira und Serkan-Drama verfolgt habt, die exklusiven Podcasts von den beiden, die gibt's auch nur bei Podimo. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und die zweite Empfehlung
betrifft uns selber, ne, Alina?
Ja, ja.
Denn ich hab's ja der Einleitung ja schon gesagt, Alina hat auch einen Podcast, der heißt auch The Monday Talks. Ich habe die ersten Folgen alle schon gehört, die du rausgebracht hast und fand jede einzelne Gästin ganz toll. Und umso geehrter habe ich mich gefühlt, dass du mich gefragt hast, ob ich kommen mag. Und unsere Folge kommt auch am Montagabend raus. Also wenn ihr die Folge hier hört, ist die schon draußen. Hört da unbedingt rein. Schreibt uns ein paar Kommentare.
Und es hat so Spaß gemacht, auch die Folge. Das Format ist ja so ein Gespräch unter Freundinnen. Und ich finde, genau das war es auch. Also es war richtig, richtig schön. Ich freue mich total, die Folge zu teilen.
Gebt da auf jeden Fall auch 5 Sterne auf allen Kanälen und klickt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke.
Vielen Dank.
Und ich würde sagen, jetzt starten wir in die Folge rein.
Ich gebe euch eine Mainplot-Summary von der ersten Folge, die Bachelors. Felix fotografiert die Frauen undercover, aber nach und nach durchblicken sie das Spiel. Martin hat Vordates beim Tennis, in der Salzgrotte, im Yogastudio, beim Karaoke-Singen, Eisbaden, Mettbrot essen, Barkeepern, Flow-Fitness kneten, Bogenschießen. und schießt dann drei Frauen beim Biertrinken, Tanzen und im Bälleparadies ab. Die Männer ziehen mit Windmaschine in Slow-Mo in die Villa ein und dann in Südafrika kommt's zum großen Aufeinandertreffen und alle sind begeistert. Das war's.
Absolutes Highlight, die erste Folge. Ich hatte so spannend was. Ich habe mich auch direkt gefragt, wenn ihr so ein erstes Blind Date planen müsstet, wie würde das aussehen?
Ich bin Team Picknick.
Fragen kommen darf.
Unbedingt, unbedingt, ja. Ich bin Team Picknick, ich mag sowas. Aber ich mag auch, wenn man Sachen unternimmt. Also ich fand auch schon das Tennisspielen zum Beispiel ganz cool. Ich finde aber auch schön, wenn man nachher schon noch so einen Moment hat, wirklich zu reden und mal so ein bisschen da reinzuführen. Also eine Kombi aus was tun und reden.
Mhm.
Du, Dina?
Mir fällt immer ein, oder mir fällt immer wieder auf, dass ich glaube ich eigentlich nie so richtig gedatet habe. Ich habe mich immer von der einen Beziehung in die nächste gestürzt, deswegen fällt mir da auch gerade gar nicht so ein kreatives Date ein.
Hast du Alina verpasst.
Hast du eine Idee?
Ja, mein Dating ist immer sehr Erdbeerbecher-basiert. Ich gebe Sommer ja jeden Tag Erde als Essen. Und darum dachte ich, vielleicht wäre das so ein cooles Date, dass man irgendwie so eine Eisdiele geht und man macht so seinen eigenen Erdbeerbecher.
Oh ja. Wisst ihr, was ich ein richtig schlechtes Date finde? Kino. Früher dachte man doch immer, man muss ins Kino. Das ist doch scheiße. Redet kein Wort. Vielleicht ist der Film schlecht. Nee.
Aber ich glaube, vor allem wenn man jünger ist und vielleicht ein bisschen Angst hat, dass eine komische Stille passiert, dass Kino dann eine gute Sache ist. Ich glaube, das war vor dem ganzen Online-Dating, ne? Weil ich habe das Gefühl, jetzt beim Online-Dating muss man so effizient sein. Da kann man irgendwie nicht 3-4 Stunden auf so ein Date verwenden, oder? Weil man beim ersten Date schnell abcheckt.
Ich finde auch, man will beim ersten Date schon so ganz viele Informationen. Aber ich hatte auch mal ein Horror-Kino-Date. Da haben wir Anna Karenina geguckt und das geht ja Ewigkeiten, wirklich stundenlang. Und dann hat er mir die ganze Zeit so Popcorn in den Mund geschoben, um mich zu füttern. So, nee, dann verpasst. Und immer wieder kam so eine Hand mit Popcorn und ich dachte, ich schaffe diesen Film nicht bis zu Ende. Und ich dachte wirklich, wann stirbt die endlich? Ich muss doch nicht mal vorbei sein. Seitdem würde ich nie wieder ins Kino gehen, gerade nicht zum ersten Date.
Der Typ hat auf jeden Fall dann keine erste Rose wahrscheinlich gekriegt am Ende.
Nee, würde ich nicht.
Das ist krass. Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, meine Nichte hat Geburtstag und meine Schwägerin hat mir erzählt, dass sie das immer so schwierig findet bei so Kindergeburtstagen, halt vor allem, wenn auch noch Eltern dabei sind, was man da zu essen macht. Die hatte keinen Bock zu kochen und wollte halt so kleine Snacks irgendwie hinstellen für Kinder und Eltern. Franzi, Snacks ist ja mein Stichwort. Als ich es gehört habe, ging mein Alarm an. Ich habe direkt gesagt, kein Problem. Ich übernehme. Du kümmerst dich um die Drinks und ich mach die Snacks. Ja, bei Koro, da gibt's so viele geile Snacks, die halt man auch als so richtig geile Party-Snacks verwenden kann. Aber halt auch ein bisschen ausgefallen, ne? So, dass man halt nicht die typischen Dinge auf dem Tisch stehen hat, die halt schon seit 20 Jahren auf jedem Partytisch stehen.
Meinst du Salzstangen?
Die und auch diese einen besonderen Chips. Die, nichts gegen die, aber vielleicht sind die ein bisschen ausgelutscht. Ich habe richtig geile Sachen gefunden. Für Erwachsene und für Kinder. Für Erwachsene habe ich unsere Standards auf jeden Fall bestellt, nämlich die Linsenchips. Die sind wahnsinnig geil. Dann aber auch noch geröstete und gesalzene Edamamebohnen. Dann noch ein Bio-Protein-Mix mit Tamari. Also das sind halt so Sojabohnen, Mandel, Cashewkerne, die alle mit so einem Tamari überzogen sind. Dann gibt's geröstete Maiskörner mit Barbecue-Gewürz. Erdnüsse mit Wasabi, die sind grün. Das gibt halt auch eine geile Farbe auf diesem Snack-Ding. Ein Smoky-Nuss-Mix. Und dann habe ich noch ein bisschen was Süßes, nämlich Laugenbrezel in dunkler Schokolade. Und natürlich unser Standard. Die Haselnüsse in dunkler Schokolade. Das kriegen die Eltern. Und Koro hatte vor ein paar Tagen oder vielleicht auch schon vor ein paar Wochen hatten die einen Post, wo die besten Snacks für Kinder gepostet haben. Und da habe ich mich inspirieren lassen. Deswegen habe ich für die Kinder gefriergetrocknete Früchte bestellt. Nämlich Feige, Himbeere und Erdbeere. Dann noch Popcorn, schon fertiges. Cranberries. Da gibt's ja so kleine Hirsebällchen.
Die habe ich jetzt auch neu bestellt. Sind die gut? Ich habe die noch gar nicht probiert.
Die sind der Wahnsinn und die sind halt perfekt für Kinder. Und in Holland sind die halt nicht so streng, die Eltern. Ne? Die deutschen Eltern, habe ich gehört, die sind sehr streng, was so Süßigkeiten und so angeht, vor allem bei kleineren Kindern. Hier nicht. Deswegen habe ich auch noch ein paar saure Würmer und diese Gummibärchen mir gegönnt. Und ich habe mir überlegt, ich werde das halt alles so nett auf so einer Holzplatte anrichten. Dazwischen irgendwie vielleicht noch so ein paar Früchte, ein paar Gemüsesticks. Und ich denke, dass das der Wahnsinn sein wird. Ich werde das euch auch posten auf Instagram, wie das dann am Ende aussieht. Und ich bin mega froh und meine Schwägerin ist halt auch mega froh. Weil das richtig easy ist, man hat das alles zu Hause. Es kommt ja alles in so riesigen Säcken, die sich aber halt voll lange halten, sodass ich alles, was übrig bleibt, und da wird, denke ich, einiges übrig bleiben, für alle Partys und alle Events einfach in diesem Jahr weiterverwenden werde. Na, sind wir set.
Für 2 Wochen hier ein Mondritual. Kein Scheiß, kein Scheiß. Ich hab mich noch nicht getraut, dir das zu sagen.
Wieso war ich noch nie eingeladen?
Ist immer eingeladen. Ich schenke dir demnächst einfach mal so einen Mondkalender. Dann weißt du immer, wann du kommen kannst. Muss man aber vielleicht auch manifestieren. Egal, was ich sagen will, ist, du kriegst hier zu Vollmond und Neumond die besten Snacks. Und ich bin richtig beliebt immer bei diesen Events, weil ich echt geilen Scheiß einfach auslegen kann.
Egal, ob Kindergeburtstag, Gartenparty oder Mondritual. Die Snacks von Koro, ich finde, die sind der Wahnsinn. Die stechen auch einfach immer mega raus.
Und wenn ihr auch Bock auf Koro habt, dann bekommt ihr mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, 5% auf alles. Damit geht's zurück zur Folge.
Ich habe mich beim Schauen die ganze Zeit gefragt, was euer erster Eindruck ist. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas gucke, innerhalb von Sekunden habe ich einen ersten Eindruck und ich bemühe mich immer dann sehr krass, dass die Leute dann nicht in dieser Schublade bleiben. Und auch jetzt will ich mich da bemühen. Aber ich muss unbedingt von euch wissen. Ich finde es ja auch immer so spannend, wenn man so überlegt, okay, was ist mein erster Eindruck? Und dann am Ende der Staffel nochmal reflektieren kann, wie richtig lag ich da überhaupt? Und deswegen, ich habe meinen direkt aufgeschrieben, aber ich möchte euren gerne wissen. Was ist euer erster Eindruck? Lass uns mal mit Martin anfangen, weil den sehen wir ja auch als erstes.
Also Martin, muss ich sagen, ist nicht mein Fall. Ich finde, der hat so sehr, also ich finde, ich habe mit diesen Leuten auch studiert, die sagen, die sind aus Köln und sind aber nicht aus Köln, sondern aus dem Umland. Und darum hatte ich das Gefühl, ich habe den schon ein paar Mal in meinem Leben getroffen. Also kein schlechter Typ. Ich glaube, der ist bestimmt eine gute Seele, aber für mich nicht.
Ja, ich hoffe, dass ich nicht zu judgmental wirke, aber mein erster Eindruck war jetzt schon, dass der auch ein bisschen langweilig sein könnte. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie scheiße ist, aber ich habe das Gefühl, das wäre so, sagen wir mal so, erstmal so ein Typ wie Felix habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal gedatet. Und dann irgendwann dachte ich, ich sollte eher so jemanden wie Martin daten. Das heißt, das war so bei mir dieses Jahr, vielleicht geht man mit der ruhigeren Version. Und deswegen ist mein Gefühl, dass der Martin so einer ist, der aber dann trotzdem, wenn du abends nach Hause kommst und über irgendwas weinst, der ist, der sagt, ach, aber so schlimm ist das doch gar nicht. Also so einer, der ab einem gewissen Punkt zumacht, aber eigentlich der Good Boy ist.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, ohne jetzt zu viele Theorien in den Raum zu werfen, dass Martin jemand ist, der nicht so viel rumgedatet hat. Da habe ich bei Felix einen ganz anderen Eindruck. Und ich glaube, dass Martin da vielleicht, ich kann mir vorstellen, nachher wächst ihm das über Kopf. So viele, so schöne Frauen, kann ich mir vorstellen, dass das nachher zu einem Fuckboy macht, den er eigentlich gar nicht ist.
Sag uns bitte deinen ersten Eindruck, Dina.
Also ich glaube, ich gehe da total mit. Ich glaube, dass das Wort, was mir da eingefallen ist, und es tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich fände ihn ein bisschen dröge. Benutzt man das Wort überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir eingefallen. Der reißt mich nicht so ganz mit. Ich habe das Gefühl, der wäre bestimmt ein guter Kandidat für ein ganz stabiles Leben, wenn man ein ganz stabiles Leben haben möchte. Und dann gleichzeitig habe ich eine Information zugespielt gekriegt, die da gegenspricht. Und ich habe die schon vor ein paar Wochen, hat uns das jemand geschickt, dass anscheinend der Martin der Geschäftsführer vom Pink Flamingo in Köln war.
Ach krass, ich glaube, der hat sowas gesagt oder hat er nicht gesagt, dass er vorher so ein Clubbesitzer oder Clubmanager oder so war?
Das hat er gesagt und da ist mir dann nämlich diese Information auch nochmal in den Kopf gekommen und ich habe mir gedacht, dann hatte die Person anscheinend doch recht. Und das spricht ja eigentlich, also gegen für die Leute, die diesen Club nicht kennen. Ich kenne den, war da auch noch nie. Aber was ich von den KölnerInnen so gehört habe, ist, dass das schon ein Laden mit Beruf ist, oder? Vielleicht also könnt ihr beiden das mal einordnen.
Ich bin gespannt, was du gleich sagst, Alina. Ich war da früher jeden Mittwoch zu meiner Abi-Zeit. Eigentlich, als ich Donnerstag in die Schule musste, weil ich, ja, im Nachhinein will ich dieser Teenie-Version von mir sehr viel Liebe schenken. Und da sind, sagen wir mal, Sachen abgegangen. Also die Altersgrenze für Frauen wurde nicht immer eingehalten. Und da waren auch einige ältere Herren, die sich darüber gefreut haben.
Ganz genau so habe ich ihn auch wahrgenommen. Ich war da auch nur zu meiner Abi-Zeit. Und als ganz, ganz junge Frau Männlich, minderjährig, ich weiß gar nicht so genau. Aber das war so die Zeit, in der man da war. Und die Männer waren, also klar, manche auch in unserem Alter, aber viele waren wirklich älter und es hatte so einen schmierigen Vibe. Also ich glaube, ich will da jetzt keine mit irgendwas unterstellen, aber das wäre so ein Club, würde ich da heute nochmal hingehen. Ich hätte meine Hand fest auf dem Glas.
Ja, also ich muss sagen, ich habe selten Drinks selber da gezahlt und keine gute Adresse.
Ich muss dazu sagen, wir wissen nicht, ob diese Information stimmt. Ich habe die hier in den Raum geworfen. Vielleicht war es auch ein ganz anderes Etablissement, in dem der Martin dann am Ende gearbeitet hat. Aber es hat mich schon irgendwie überrascht, denn das passt so gar nicht zu dem, wie wir den da jetzt sehen, oder? Und ich hätte auch, eine von euch hätte ja gerade auch gesagt, man hätte das Gefühl, dass dem vielleicht die ganzen schönen Frauen über den Kopf wachsen. Wenn wir jetzt aber drüber nachdenken, dass der vielleicht wirklich da gearbeitet hat oder dass der Geschäftsführer war, dann vielleicht doch nicht so sehr.
Was hat jetzt das ganze Bild geändert?
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, dass der könnte auf jeden Fall noch für eine Überraschung gut sein im Laufe der Staffel. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt mal zum Felix. Was war da euer erster Eindruck?
Fuckboy.
Ja, 100% Fuckboy, sagt er ja auch ganz offen. Aber auch wie er so mit den Frauen redet, also ich hätte mit dem geflirtet. Also das ist so jemand, da braucht man auch 1-2 Jahre Therapie, um da gut Nein sagen zu können.
Voll. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe, glaube ich, 100 Mal Felix gedatet in meinem Leben.
Also, ich möchte kurz sagen, ich glaube schon bei den ersten Sekunden von diesem Vorstellungsvideo, bevor die erste Folge überhaupt raus war, ich glaube, da hat man eigentlich schon gemerkt, okay, der Felix ist ein Fuckboy. Und wenn man sich anguckt, diese ganzen Informationen, die wir über den haben, es wäre auch eigentlich eine Überraschung, wenn nicht, oder? Weil der ist ein gut aussehender Typ, mit einem coolen Job, mit guten Klamotten, der in einer Großstadt irgendwo lebt. Wenn der kein Fuckboy wäre, das wäre schon eine Überraschung.
Ja, in Berlin wohnt er ja sogar, ne? Also 100% Fuckboy. Aber wäre ich auch, wenn ich er wäre.
Aber auch zum Felix haben wir ein paar Informationen gekriegt, heimliche. Und da haben uns Leute gesagt, dass der aber eigentlich ein richtig guter Typ ist. Ein richtig guter Typ. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Deswegen möchte ich den auch nicht zu sehr in diese Schublade reintun. Aber ja, ich gehe da mit euch beiden total mit. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, den Felix nicht toll zu finden. Und der hat auch einfach, ich glaube, ein Pickup-Artist würde sagen, der hat richtig Game, oder?
Total. Ich glaube auch, dass sich das gar nicht ausschließt, so Fuckboy zu sein und ein guter Typ. Weil die haben ja so gutes Game, weil die so charmant sind und so nett und auch wissen, was man sagt. Also ich glaube, wenn man so gar keine emotionale Intelligenz und keine gute Freundschaft aufrechterhalten kann, dann könnte man auch gar nicht so ein krasser Fuckboy sein. Darum, das schließt sich für mich noch nicht aus.
Und ich glaube, es sind vor allem bei diesem Vorstellungsvideo so viele Herzen geschmolzen, oder? Also auch wie der über deinen Sohn gesprochen hat, das war natürlich richtig sweet. Und ich fand auch schon eine Green Flag, wie der über die Mutter seines Sohnes gesprochen hat.
Das fand ich auch richtig schön, ja.
Ich bin richtig gespannt auf den. Ich habe das Gefühl, vielleicht beweist er mir auch das Gegenteil oder überzeugt mich von sich.
Ja, vielleicht sind seine Fuckboy-Zeiten auch jetzt vorbei.
Meinst du, man kann die jemals wirklich hinter sich lassen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, wir haben Hoffnung für Felix.
Ich will auf jeden Fall versuchen, ihm mehr oder weniger unvoreingenommen zu begegnen. Ich möchte ihm eine Chance geben, aus der Fuckboy-Schublade, in die er bei mir relativ tief schon reingeklettert ist, da wieder rauszukommen.
Ja, ich glaube, die Staffel kann uns echt überraschen. Also bei allen beiden, glaube ich, kann auch einiges passieren.
Wie findet ihr denn diesen Move von Felix mit dem, dass er sich als Fotograf ausgibt?
Das finde ich eigentlich cool. Mir hat das gut gefallen, weil, also ich habe 100.000 Jahre gekellnert. Und da fand ich das auch immer schon, dass Leute mit so Servicepersonal, ein Fotograf ist kein Servicepersonal, aber einfach anders sprechen. Und da dachte ich, eigentlich ist das schon mal ein guter Move, zu gucken, wie reagieren die auf mich, wenn ich einfach eine Person bin, die für die jetzt gerade arbeitet in dem Moment, die für die Pressefotos macht, im Vergleich zu, hier ist jetzt eine Kamera, ich bin der Bachelor, flirtet mit mir. Darum, das fand ich eigentlich eine gute Idee.
Das habe ich mir auch direkt gedacht. Voll die gute Idee. Und andererseits habe ich mich dann gefragt, ob das nicht auch ein bisschen sneaky ist. Also ich glaube, das ist ja schon quasi wie so ein Test, oder? So ein geheimer Test. Wenn ein Mann mit mir auf dem ersten Date so einen geheimen Test machen würde, Fände ich schon auch, glaube ich, gar nicht so cool.
Ich hätte es ihm verziehen. Es ist ja irgendwie auch das Format und ich finde es schon auch witzig.
Es ist schon auch witzig, ja.
Ja, ich glaube aber, du hast recht, Dina. Also im realen Leben wäre es wirklich was anderes. Also im Format finde ich es auch völlig in Ordnung. Aber im realen Leben, wenn da jemand mit mir einen Test machen würde, der wäre auch vorbei.
Und ich glaube, man muss da ja auch zugute halten. Ich glaube, dass irgendwas schiefgegangen ist. Oder? Weil der in der letzten Staffel hatten ja beide diese Blind Dates in Köln. Und der Felix ist aber jetzt auch schon in Südafrika. Und die ganzen Frauen sind auch schon in Südafrika. Also seine letzten, die er ausgewählt hat, der konnte ja gar keine Rosen verteilen. Der hatte gar keine Blind Dates mehr. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht, also irgendwas muss ja vorgefallen sein. Ich glaube nicht, dass es so geplant war. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht schon einen Bachelor gab, der die Blind Dates gemacht hat. Und dann haben die 12 Frauen nach Südafrika geflogen und dann ist der vielleicht abgesprungen. Und dann haben die schnell den Felix da reingeholt.
Man weiß nie.
Also ich glaube, irgendwas ist doch da. Das wirkt für mich ein bisschen zu spontan. Also auch, dass Felix bei Felix Vorstellung gar nicht die Eltern sind und nicht sein Zuhause und so, sondern dass er einfach schon direkt in Südafrika ist.
Ja, da hast du echt recht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt.
Vielleicht bin ich auch nur eine wilde Verschwörungstheoretikerin. Das kann natürlich auch sein.
Ja, aber es war schon komisch, dass der eine halt auswählen konnte und der andere nicht.
Was ich mich aber auch gefragt habe, um jetzt nochmal zu Felix zurückzukommen und seinem Test in Anführungszeichen, wenn jetzt eine von den Frauen mit dem Fotograf geflirtet hat, und das wäre nämlich ja bei der Isabel, das war glaube ich die erste, die zum Felix kam, aufgefallen, die so ein bisschen flirty war, und ich habe mich gefragt, was denkt er dann? Ist das ein gutes Zeichen, wenn die flirty mit dem Fotograf ist, oder ist das ein schlechtes Zeichen? Heißt das dann, sie will ihn, oder heißt das, sie ist hier gar nicht für den Bachelor?
Das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, es ist schon okay zu flirten, weil die kennen den Bachelor ja auch noch nicht. Die sind da in so einem Format mit ganz vielen anderen Frauen. Darum, ich glaube, ich hätte das jetzt nicht schlimm gefunden, wenn die jetzt hier ist für einen anderen Mann, der aber eine fremde Person ist. Und jetzt versteht man sich halt und flirtet ein bisschen. Es ist ja auch nichts passiert. Die war ja nur nett und ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Also fand ich jetzt gar nicht schlimm, aber die Frage habe ich mir auch gestellt.
Und dieses, auch bei der Isabel war das, wo der Felix ja dann so unsicher in Anführungszeichen ist und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er uns im Interview so was Unsicheres gezeigt, als ob er gar nicht richtig wüsste, wie er jetzt mit so einer schönen Frau umgehen soll und so. Habt ihr ihm das abgekauft?
Nein. Also jeder Mensch hat ja Unsicherheiten. Das glaube ich irgendwie schon, dass das sein kann. Aber ich glaube, an sich weiß er schon, was er macht.
Ich weiß es nicht so genau. Der hat ja schon auch richtig doll geschwitzt dann. Ich glaube, der war auch aufgeregt von dieser Situation. Weil das allein ist ja aufregend, wenn ich mir vorstelle, da ist jetzt so eine ganze Produktionsfirma, die mir zuguckt, wie ich mit einer Frau spreche. Das würde mich auch sehr nervös machen. Aber ansonsten, glaube ich, ist der schon ein selbstbewusster Flirter. Nur ganz am Ende, ohne jetzt springen zu wollen, aber als sie da tanzen, da tanzt er auch sehr unsicher und seltsam. Also ich glaube, der ist schon ein bisschen überfordert mit dieser Situation.
Das stimmt. Vielleicht sind wir auch wirklich ein bisschen, also schätzen wir den so ein, als ob der mehr im Game ist, als wir denken, einfach nur, weil der schön ist und witzig.
Aber er hat ja selbst gesagt, dass er schon sehr viele Frauen hatte.
Ja, vielleicht performt er gut bei so One-on-One-Dates, aber wobei, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass der auch in seiner Freundesgruppe auch, glaube ich, selbstbewusst ist. Ich kann mir vorstellen, für den ist vielleicht wirklich diese Situation neu. Also wenn wir jetzt auch mal an den anderen denken, wenn er wirklich der Clubbesitzer war, der wird das ja gewohnt sein, immer irgendwie performen zu müssen, immer irgendwie vor vielen Leuten ein cooler Typ sein zu müssen. Aber vielleicht war es für Felix echt ganz neu. Ach, der wird ja immer sympathischer.
Also ich war mir nicht sicher, ob der das, also nee, ich habe mir schon gedacht, ich glaube, dass der das ein bisschen bewusst macht, aber egal, ob der es jetzt bewusst oder unbewusst macht, glaube ich, dass das einfach bei den Zuschauern so sehr zieht, so dieses von, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, weil jetzt auf einmal diese Frau reinkommt, die mich so umhaut, weil natürlich diese ganze Bachelor-Sache, dieses ganze Franchise ja schon auch darauf abzielt, dass es viele Frauen gucken und viele Frauen sich das angucken und sich dann irgendwie so reinversetzen könnten und sich fragen könnten, wer wäre ich, wenn ich da teilnehmen würde. Und ich glaube, dass das total zieht, dass viele Frauen sich dann denken, so wäre das bei mir. Da ist dieser Fuckboy, dem ist alles egal. Oder nee, dem ist nicht alles egal, aber da ist dieser Fuckboy, der hatte ganz viele Frauen. Aber dann kommt auf einmal eine rein und die macht selbst diesen Fuckboy so unsicher. Und ich glaube, dass das ein Moment ist, wo ganz viele Herzen da wieder schmelzen vom Fernseher.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist tatsächlich auch so ein Fuckboy-Move, wenn ich drüber nachdenke. Dann so, oh, jetzt bin ich doch ganz aufgeregt und oh, du bist so besonders.
Ja, oder? Also, dass sie dann sagen, eigentlich passiert mir das nie, aber jetzt fehlen mir echt die Wörter.
Ja, es ist ein guter Move.
Felix hat Game.
Wir beobachten Felix.
Aber ganz genau. Wir haben jetzt so viel über Felix gesprochen und noch gar nichts über Martin.
Außer, dass er das Flamingo vielleicht besessen hat?
Ja, das ist schon ein krasser Fact.
Aber bei den Dates?
Bei den Dates. Ist euch da was besonders aufgefallen? Oder welche Frau ist euch so als erstes in den Kopf gestiegen? Weil ihr kennt mich, ich würde am liebsten über jede einzelne sprechen. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz. Habt ihr ein Date von Martin oder welches von den Dates von Martin ist euch so als erstes in den Kopf gekommen?
Ich weiß nicht, mir ist aufgefallen bei den Dates, dass man von ihm wenig mitbekommen hat. Also ich finde die Frauen haben alle Persönlichkeit gezeigt, die haben sich was überlegt. Und von ihm, finde ich, hat man da auch wenig mitbekommen. Was war denn jetzt dein liebstes Date? Magst du am liebsten Abenteuer, Bewegung oder mit Brötchen essen? Wer mir in Erinnerung geblieben ist, ist Nadine. Einfach weil sie so schön ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr Date war. Aber sie fand ich toll.
Nadine war die, die gesagt hat, sie findet Berlin richtig kacke, oder? Ach, es gibt zwei Nadines. Ich glaube,
ja,
du meinst
zwei Nadines.
Ich glaube, du meinst die von Felix, die gesagt hat, sie findet Berlin richtig kacke, als er gesagt hat, er kommt aus Berlin.
Ah, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur die eine im Kopf. Ich weiß wirklich gar nicht, die gehört.
Ich glaube, das war die auf jeden Fall. Und das habe ich mir nämlich.
Ja.
Das habe ich mir nämlich direkt rausgeschrieben. Denn wir wollen ja über feministisches Dating eigentlich aussprechen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen, da schließe ich mich absolut mit ein, vor allem in früheren Jahren, dass ich da auf Dates schon viele Sachen gesagt habe, wo ich dachte, die kommen gut an bei der anderen Person. Oder nicht mal so ganz bewusst, sondern dass ich aber auf keinen Fall irgendwie so, oh Gott, ich kann nicht fassen, dass ich es jetzt laut ausspreche, aber dass ich nicht widersprechen wollte und nicht so eine komplizierte, anstrengende Frau sein wollte. Kennt ihr das von euch? Bitte sagt mir, dass ich nicht alleine bin.
Ja, total. Auch gar nicht nur von früher. Also ich finde, das kennt man bis heute. Also man kann ja noch so eine laute Feministin sein. Ich finde, so Dates sind dann doch auch sehr vulnerable Situationen und man will sich dann trotzdem im besten Licht zeigen. Es ist ja irgendwie eine abgewandelte Version auch von einem Vorstellungsgespräch. Da kommt man ja auch nicht mit seinen allerstärksten Meinungen um die Ecke. Man versucht, sich im besten Licht zu zeigen. Und ich kenne das schon auch, dass man sich dann ganz viel auch schön reden will, wo man im Nachhinein denkt, also es war jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein Red Flag, aber eigentlich passt das nicht in mein Leben. Aber man redet sich dann alles so schön und will auch selber bloß nicht anecken. Also ich kenne das schon auch, also ich kannte das immer schon, aber jetzt noch mehr mit meinem Content eher, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, jetzt sei nicht noch anstrengender. Du bist ja schon im Internet die ganze Zeit laut und schimpfst über Männer. Also ich finde, so ganz frei kann man sich davon nie machen. Also klar, dreht sich anders auf als früher. Und ich glaube, auch mit Mitte 30 zu daten ist was anderes als mit Anfang 20, weil man auch wirklich an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben ist und viel mehr weiß, was möchte man, wo steht man, wo will man hin. Ich glaube, das macht es an sich schon schwerer, aber auch besser. Also man hat dadurch halt auch viel schönere und bessere Erwartungen und ist auch gewillter, schneller zu gehen. Aber auch das ja nicht immer. Also ich bin, ja, man wird davon nicht frei.
Und ich finde, das geht sogar dann auch noch weiter, wenn man in Beziehungen ist. Also das ist ja nicht nur in der ersten Datingphase, dass man vielleicht sich auf was einlässt, was eigentlich, ja, wo man schon weiß, irgendwie, das passt nicht, das ist eigentlich nicht gut. Auch, es fängt ja mit so Themen an, wie viel Raum nimmt man ein in einer Beziehung oder wie viel Grenzen setzt man. Das sind ja alles Themen, die auch irgendwie am Ende feministisch geprägt sind, weil wir halt weiblich so, als weiblich sozialisierte Personen lernen, dass wir keinen Raum einnehmen dürfen. Und da drückt man, glaube ich, ganz schnell ein Auge zu oder landet dann auch in Dynamiken, die irgendwie dann doch nicht so feministisch sind oder doch nicht so gleichberechtigt, wie man das vielleicht will. Und das ist ja auch ein Unterschied zwischen, was man weiß und was man irgendwie fühlt. Also so diese inneren Prozesse sind ja häufig viel schwieriger, als sich halt weiterzubilden und zu wissen, ja, theoretisch steht mir 50% dieser dieses Beziehungsraums zu.
Ja, was ich auch gerade viel noch lernen muss, ist, ich frage mich eigentlich immer, mag die andere Person mich, und nehme mir kaum Zeit zu überlegen, mag ich die andere Person überhaupt? Da muss ich jetzt wirklich, also das ist echt ein Prozess, finde ich, wo man auch wirklich dann immer mal ein paar Schritte zurück machen muss und sich auch Zeit nehmen muss und überlegen muss, will ich das überhaupt? Also ich glaube, der Bachelor ist ja das komplett falsche Format dafür, weil da hat man ja gar keine Zeit zu überlegen, finde ich den überhaupt gut? Und da kommt ja dann auch dieses Konkurrenzding so groß raus. Aber ich glaube, das gibt es in unserer normalen Dating-Welt ja auch total krass. Allein durch die ganzen Dating-Apps ist man ja im Grunde auch die ganze Zeit in Konkurrenz. Und man muss ja voll sicher bei sich selber sein, um sich da nicht drauf einzulassen.
Ich finde das so einen wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst. Und das ist auch ein Satz, den hat mir vor, ich glaube, 15 Jahren ungefähr eine Psychologin auch mal gesagt, oder eine Frage, die mir mal gestellt hat. Und das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Die Frage nämlich, das findest du den denn überhaupt gut? Und passt der überhaupt zu dir? Denn ich glaube, dass alle weiblich sozialisierten Menschen, oder alle, vielleicht nicht, aber der Großteil von uns, dass wir ja so damit aufwachsen, mit diesem fokussierten Ding, Männer von uns zu überzeugen und darauf zu achten, wie können wir die beste Version werden, die Männer toll finden, dass wir uns dann gar nicht fragen, finde ich den denn überhaupt toll? Ist der überhaupt gut genug für mich? Mhm. Und das ist, finde ich, auch eins von den ganz großen Themen, die sich für mich immer bei den Bachelorn oder generell beim Bachelor, bei dieser ganzen Show so durchziehen. Weil sich da, finde ich, sehr selten die Frauen fragen, finde ich den Bachelor überhaupt toll? Und es halt immer darum geht, was ist sein Typ? Steht er jetzt auf blond oder braunhaarig? Findet er mich toll? Sieht er mich genug? Und es halt total viel darum geht, was findet der Mann jetzt? Und sehr wenig darum, finde ich den überhaupt toll?
Und das ist ja auch voll das Ding, dass ich gedacht habe, dass das vielleicht aufgelöst wird, dadurch, dass es zwei Bachelor gibt, weil die ja zumindest switchen können. Deswegen nervt es mich so ein bisschen, dass die von Anfang an diese Teams festlegen und das auch schon ein Ding zu sein scheint, dass man eher nicht wechselt. Also der Martin ist ja auch voll am Abchecken, ob jemand nur für ihn hier ist, und ja, für den ist das ja ein ganz großes Thema. Das nervt mich so ein bisschen, weil ich dachte, das könnte das hierarchische Bachelor-System ein bisschen aufwühlen.
Wobei die auch wirklich sehr ähnlich sind. Also wir haben ja schon viel auch über die Unterschiede gesprochen, aber ich finde so auf den allerersten Blick auseinanderhalten, bevor man die Intro bekommen hat, schon schwierig. Also ich finde, die sind jetzt nicht komplette Gegenteile, so dass wenn man das den einen nicht mag, dass der andere dann vielleicht besser passt, sondern weiß ich nicht, ob man so eine große Auswahl hat. Zum ganzen Thema, mag man die überhaupt? Ich finde, dass da sind die Bachelor echt perfekt für, um sich das mal anzugucken, weil ich finde gar nicht nur so vom, mögen die meine Art, mein Aussehen, finde ich, ist da auch ein großes Thema, wie interagiert man mit denen? Also da jetzt bei dem ersten Abend zusammen, habe ich mir das auch schon gefragt, manche gehen dann ja direkt ins Gespräch, andere halten sich eher zurück. Und da fände ich es auch perfekt, man macht es so, wie man gerne möchte, aber in so einer Riesengruppe ist es ja total schwierig, da nicht zu taktieren, sondern da muss man ja immer überlegen, wie kann man jetzt auch einen guten Eindruck machen. Bei mir würde es total schwer fallen, mich da so reinzustürzen. Ich wäre die allerletzte, die nach dem Gespräch fragen würde. Aber ich glaube, dann ist man in dieser Sendung auch falsch. Ja, ich glaube, auch da geht es darum, wie kann man gut gefallen.
Dieses Aneckungsthema oder beziehungsweise das Nicht-Anecken-Wollen beim Dating, das finde ich ja generell beim Bachelor ein großes Thema, und ich habe da, glaube ich, auch nochmal deswegen so extra drauf geachtet. Und deswegen fand ich das auch bei der Nadine richtig cool, dass die gesagt hat, sie findet Berlin richtig kacke, obwohl die ja nicht wusste, dass Felix der Bachelor ist. Aber ich fand es auch, es gab noch zwei weitere Frauen. Eine von denen war Lisanne und die andere, da habe ich leider den Namen vergessen. Aber da hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, dass sie beide schon auch ehrlich gesagt haben, dass sie das Kinderthema jetzt nicht so cool finden. Denn, also, offensichtlich finde ich immer cool, wenn jemand schon ein Kind hat und die Leute dann auch supportive reagieren können. Und ich glaube, das kann man kann das gut hinkriegen. Und andererseits kann das natürlich schon auch ein Stressfaktor sein, ne? Mit Ex-PartnerInnen, man weiß nicht, wie das klappt, und so weiter. Und da waren ja schon aber eigentlich alle Frauen so sehr, also so ganz euphorisch. Und da habe ich mich schon gefragt, ob die das wirklich alle so meinen. Und deswegen hat mir das schon eigentlich ganz gut gefallen, dass zwei Frauen gesagt haben, also ganz ehrlich gesagt haben, weiß ich nicht, ob das mein Ding ist, oder beziehungsweise ich glaube, die Lisanne war das, die einfach nicht so euphorisch waren.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich voll effizient, ne? Weil der Martin direkt gesagt hat, so ja, okay, dann ist das mit uns halt nicht.
Das fand ich auch richtig cool, weil ich schon auch denke, Kinder sind ja so ein großes Thema, und wenn man auch für sich selber noch gar nicht weiß, ob man Kinder möchte, oder man hat schon entschieden, ich möchte das nicht, dann finde ich es auch besser, das im Dating direkt anzusprechen, weil wie du sagst, es geht da ja nicht nur ums Kinderthema, sondern auch um das ganze Thema mit Ex-Partner und wie geht man damit um. Und natürlich sind die dadurch ja auch sehr gebunden an Städte, an Orte, an Personen. Und der Felix hat das ja, glaube ich, auch direkt gesagt, dass er darum halt auch aus Berlin nicht wegziehen kann. Das ist ja auch total das Thema, weil die Frauen kommen ja auch aus ganz Deutschland. Und dann zu wissen, also entweder man zieht halt nach Berlin für ihn, oder es klappt nicht, oder es ist Fernbeziehung, finde ich schon sehr relevant. Darum gut, dass sie es beide direkt gesagt haben, und gut, dass man da auch ehrlich ist, wenn man das so nicht möchte, weil das wäre ja Zeitverschwendung.
Total. Ich finde mal, bei ganz vielen gibt es ja einen Kompromiss, aber bei Kindern halt nicht. Genauso wie bei, möchte man monogam leben oder nicht. Das, also da gibt es vielleicht nochmal ein paar mehr Nuancen, an denen man sich irgendwie gucken kann, ob es einen Kompromiss geht, aber das sind einfach schwierige Sachen, da muss man irgendwie on the same page sein, weil man kann ja kein halbes Kind bekommen oder so.
Habt ihr schon mal auf einem ersten Treffen, einem ersten Date ganz klar gesagt, nee, das ist hier nichts für mich?
Ja, ich schon. Ich habe mich schon mal richtig gestritten auf dem ersten Date.
Oh, geil.
Ja, da habe ich noch in Litauen gewohnt und war da bei dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen. Und das hieß ja wirklich nur Gender Equality, also noch nicht mal Feminismus. Und da hatten manche schon echt große Probleme mit. Und da habe ich dann einen getroffen und der fand es ganz schlimm. Also dieses ganze Thema Gender Equality und die armen Männer, die haben es ja so viel härter, weil die so viel körperliche Arbeit machen müssen. Und natürlich sollten die dafür mehr verdienen. Und ich denke, das ist ja stimmt ja so gar nicht, sehr gerne, dass man für körperliche Arbeit mehr Geld kriegt als für andere. Also er hatte einfach überhaupt keine Ahnung, wovon er spricht, und hatte aber sehr starke Meinung, und das habe ich mich richtig gestritten. Ist irgendwann richtig angeschrien. Also ich hätte auch einfach gehen können, aber ich hatte auch nicht so viel anderes zu tun in Litauen.
Ich hatte nur mal ein Date, wo ich wirklich so wusste, es läuft gar nicht, aber wir sind hier in Köln über die Brücken gelaufen. Das heißt, ich war wie gefangen, weil das war halt ein langer Spaziergang und der war ein Rundlauf und ich wusste nicht, wie ich wegkomme. Und ich habe auch gemerkt, das ist ein ganz, ganz klares No-Match. Es ging so ein Müh zu viel um Fußball. Und dann hat er sich aber auch noch hingelegt, weil es war so eisig und ich musste dem auch noch aufhelfen. Es war wirklich ein bisschen eine schwierige Situation. Dann habe ich dem so aufgeholfen und dann war ich irgendwann so, ja, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie woanders hingehen. Das war so unangenehm. Ich habe mich so gefangen gefühlt und ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte gerne früher und klarer gesagt, egal ob wir diese Brückenwanderung machen oder nicht, ich muss in die andere Richtung jetzt spazieren. Das ist manchmal nicht so leicht.
Es ist echt schwierig. Ja, ich hatte auch schon mal so ein Date im Park, wo ich von vornherein, also schon in den ersten 5 Minuten, dachte, das passt irgendwie nicht. Und dann habe ich auch, glaube ich, nach einer halben Stunde oder 40 Minuten gesagt, ich muss noch nach Hause ganz dringend Wäsche waschen. Aber es hat dann funktioniert.
Ich denke immer noch an so eine Situation von einem, ja, ich weiß nicht, ob man das Date nennen kann, aber Treffen auf jeden Fall mit einem Mann. Und der hatte schon ein Haus und der hatte da auch schon ein Kinderzimmer. Dem fehlte eigentlich, also der hatte sein Leben eigentlich schon fertig. Dem fehlte quasi nur noch so eine Art Statistin. Also die Rolle war schon fertig geschrieben von der Frau und die musste nur noch ausgefüllt werden. Und ich kann mich noch daran erinnern und oh Gott, ich kann gar nicht mit mir selber jetzt, aber ich erinnere mich daran, wie ich dann so eine Tour durch dieses Haus gemacht habe, durch diese Wohnung gemacht habe. Und wenn er in diesem Kinderzimmer stand und erzählt hat, ja, das ist das Kinderzimmer und so. Ich dachte, oh ja, das ist ja toll, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie in so einem Bewerbungsgespräch. Und offensichtlich konnte ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Nichts an dieser ganzen Sache konnte ich mir gut vorstellen. Und ich wünsche mir so im Nachhinein, dass ich gesagt habe, so, also, nee, in dieser Stadt will ich nicht wohnen. In diesem Haus möchte ich nicht wohnen. das ist hier alles gar nichts für mich. Aber ich habe nett gelächelt und gesagt, toll, das ist der Job für mich.
Wirklich wie ein Vorstellungsgespräch, da redet man sich das ja auch immer ein und ist, ja Mensch, alles super, das klingt richtig toll. Und dann erst auf dem Nachhauseweg, oh, ich glaube, eigentlich möchte ich das gar nicht.
Es hat leider noch mehrere Wochen und nicht nur den Nachhauseweg gedauert, bis mir klar wurde, das ist nicht die Rolle, in die ich da reinsteppen möchte. Das Drehbuch gefällt mir nicht.
Wirklich schon sehr vorgeschrieben.
Wild, oder? Ich finde es
ja,
wirklich wild.
Das ist echt verrückt. Das ist auch, weiß ich nicht, das klingt mir schon wieder nach einem Männerding. So exakt das Leben ausgeplant haben und sich auch gar nicht zu denken, vielleicht hätte meine zukünftige Partnerin auch eigene Bedürfnisse und eigene Pläne, die hier Teil dieser Rechnung werden müssen, sondern ich weiß ja, was ich will und ich brauche einfach eine Frau, die perfekt da reinpasst und die haben dann auch keine Zweifel, dass es die gibt.
Nee, und dass das auch so super ist, ne? Die kann dann ja froh sein, weil sie kriegt ja ein Haus. Also die kriegt ja all das, was Frauen offensichtlich wollen.
Ja.
Ein Haus. Und dann darf sie Kinder von ihm empfangen.
Ja.
Kann mit einem Koffer da einziehen. Aber wo wir beim feministischen Dating sind, was ich mich ja schon die ganze Zeit frage, ob so in Anführungszeichen Spielchen spielen, ob das feministisch ist oder nicht. Und mir ist nämlich eine Frau herausgestochen. Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, dass es Michelle von Martin war, die in ihrem Vorstellungsgespräch gesagt hat, in ihrem Vorstellungsvideo gesagt hat, dass sie erste Dates grundsätzlich immer absagt und sagt, da ist noch was auf der Arbeit.
Das habe ich aber gar nicht als Spielchen wahrgenommen. Ich dachte, habe das so verstanden, dass sie keine Lust hat. Also ich dachte, dass sie einfach keine Lust hat, auf erste Dates zu gehen und darum nicht datet. Aber vielleicht habe ich es falsch verstanden.
Oh, das könnte natürlich auch sein. Ich habe das so verstanden, dass es so ein bisschen ihr Ding ist, sich so ein bisschen so rar zu machen. Und das Interesse zu steigern. Franzi, wie hast du das verstanden?
Auch eher so, als ob sie keine Lust hat. Aber jetzt, wo du das sagst mit den Spielchen, gibt es schon auch Sinn. Und ich glaube, das könnte sein, weil das ist ja schon, was man auch so lernt, ne? Texte nicht zu schnell zurück. Du musst mindestens so und so lange warten, bevor du dich wieder meldest und so. Also dieses ganze Rahmachen ist ja schon ein Ding. Und das ist ja auch so ein Mythos, wenn es zum Beispiel um Sex geht, der ja voll schlimm ist, weil es auch zu Übergriffigkeiten führt, dass so Frauen sich gerne rar machen und Nein zum Beispiel sagen, wenn sie Ja meinen oder so. Deswegen, das ist ja schon ja einfach ein Ding.
Ja, ich glaube auch, es funktioniert ja auch viel, so diese Spielchen. Auf der anderen Seite, also ich halte davon nicht, weil ich auch mich frage, wie lange zieht man das denn durch? Also wenn man jetzt an einer ernsten Partnerschaft interessiert ist, glaube ich nicht, dass die auf so Spielchen aufbauen kann, sondern mir wäre das auch viel zu anstrengend. Also ich habe gar nicht die Kapazitäten, um zu überlegen, wie gehe ich das jetzt am besten an. Auf der anderen Seite, klar, verstehe ich total, wenn man das macht, weil es ja auch, Dating ist ja so frustrierend und es ist ja auch wirklich immer schlimmer, finde ich, geworden durch dieses ganze Online-Dating und durch die ganze Auswahl. Und ich glaube, man muss sich da schon auch irgendwo selber schützen. Darum, ich verstehe beide Seiten. Mir wäre es noch zu anstrengend. Ob es feministisch ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, so Feminismus im Daten ist total schwer festzumachen, wie man sich da richtig feministisch verhält.
Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, was sind eure Red Flags, die ihr festgestellt habt, dass ihr die habt im Laufe eurer feministischen Selbstentwicklung?
Meinst du jetzt in einem Dating-Kontext oder an PartnerInnen?
Beidem.
So was. Ich finde es total schwer zu benennen, aber was auf jeden Fall eine Red Flag ist, was mich früher gar nicht so gestört hat, ist so Empathielosigkeit. Also generell, wie ernst nimmt man meine Ziele, meine Träume, wo will ich hin, meine Sorgen? Da dachte ich früher immer so, ach ja, Männer, die sind halt so, die reden nicht über solche Themen. Dazu habe ich meine FreundInnen. Aber mittlerweile ist das für mich eine absolute Red Flag. Also generell, auch wenn die andere Person nicht über Ziele und Träume und wo will man hin im Leben spricht, das finde ich total schwierig. Generell, wenn es so sehr oberflächlich ist. Also egal, welche FreundInnen ich treffe, die Gespräche gehen immer um, was ist gerade politisch los in der Welt? Wie geht es dir? Was brauchst du gerade? Wie läuft es bei dir auf der Arbeit? Wie läuft es mit deiner Familie, in deinen Beziehungen? Wo willst du gerade hin? Und ich finde, diese Ansprüche muss man mittlerweile auch an Männer haben. Irgendwie hatte ich an Männer so ganz, ganz andere Ansprüche als an meine Freundinnen, weil alle in meinem Freundeskreis sind Menschen, zu denen ich so richtig krass aufschaue, die mich inspirieren, die mich begeistern, denen ich super gerne zuhöre, von denen ich total gerne Rat einhole. Und ich glaube, das war eher so der Red Flag an mir selber, dass ich das von Männern gar nicht erwartet habe, dass die mich begeistern. Darum, das ist eher ja vielleicht meine eigene Red Flag, aber darauf achte ich jetzt viel mehr, dass ich denke, was fasziniert mich denn? Was holt mich hier ab?
Finde ich eine richtig gute Sache. Eine richtig gute Sache, um drauf zu achten. Ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre das auf jeden Fall so dieses zu schnell von 0 auf 100 gehen. Und was ich daran so schwierig finde, ist, dass es oft auch schwierig ist, so zu unterscheiden, was ist jemand, der vielleicht einfach verbindlich ist. Weil das finde ich erstmal gut, jemand, der verbindlich ist, jemand, der sagt, okay, ich habe Lust, dich kennenzulernen und das ist mir auch ernst. Und jemand, der aber direkt so anfängt zu lovebomben. Und ich finde, manchmal ist so der Übergang auch so schleichend, ne? Und ich glaube, ab so einem gewissen Punkt ist es ja dann auch schön, wenn jemand richtig Go macht. Aber ich glaube so, wenn so in den ersten Tagen und Wochen jemand so total überschwänglich da reingeht und vielleicht auch schon, ich glaube, wenn jemand nach ein paar Tagen oder Wochen anfängt, so ganz krasse Zukunftspläne zu machen, das wäre für mich auf jeden Fall eine Red Flag, weil zumindest in meiner Erfahrung das dann immer so war, dass genauso schnell, wie es gekommen ist, das dann auch wieder weg war. Finde ich gut.
Also Lovebombing erlebe ich total viel. Das, finde ich, ist so ein großes Thema geworden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, dass die Leute echt so eine Beziehung cosplayen am Anfang. Und ich kenne das auch, dieses ganz Extreme. Das ist wirklich nach 2 Wochen mit ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, ich will dich heiraten, ich will Kinder. Also total übertrieben, da erkennt man es dann aber auch gut. Aber ich finde auch so eine softere Version mit, man ist direkt so 24/7 im Austausch, man teilt alles miteinander, jeden Gedanken, alles, was man gerade so erlebt. Und das, glaube ich, ist auch dann genauso schnell wieder vorbei, wie es angefangen hat. Also so langsam nach vorne zu gehen und überhaupt erstmal abzuwarten, das lerne ich auch jetzt gerade erst.
Ich glaube, dass wir da auch einfach anders sozialisiert wurden und dass das auch so das Bild ist von Liebe, was viele haben. Ich hatte das auch, dass das halt direkt dann das sein muss und man weiß das ab dem ersten Moment oder ganz am Anfang schon. Und dass das aber nicht so ist, wie sich langfristige Liebe aufbauen muss. Also es kann ja auch aus sowas entstehen. Man muss nicht, weil gerade wenn man das halt macht, wenn man viel Lovebombing betreibt, dann ist das ja meistens eher eine Projektion und man sieht halt nicht die Person, die dahinter ist, sondern das, was man möchte, was die Person vielleicht gerne für einen wäre. Und das ist halt das Gefährliche, weil da kann es immer zum Erwachen kommen und auf einmal ist man so, oh fuck, da ist ja eine Person vor mir. Oh, matchen wir denn jetzt wirklich und wie ist es denn realistisch? Ja, deswegen eigentlich gut, dass das jetzt so, dass wir alle klar haben inzwischen, dass das eine Red Flag ist oder was, wo man auf jeden Fall hingucken darf.
Ich habe meinen Mann kennengelernt, der an einem Tag noch geplant hat, wie unsere Eltern sich an Weihnachten, wie wir alle zusammen feiern werden. Und am nächsten Tag war er weg.
Aber das ist so ein Klassiker. Ich finde das so verrückt, dass mich schockt das nicht. Also das erlebt man so viel. Ich finde, so meine Erfahrung ist auch, wenn man direkt so voll reingeht und man die ganze Zeit telefoniert und schreibt, dass man sich dann irgendwie auch gar nicht so richtig kennenlernt. Ich finde, dann sind die Gespräche eher viel oberflächlicher. So, was hast du jetzt heute gegessen? Wie war es auf der Arbeit? Im Vergleich zu, also was ich jetzt probiere, ist gar kein Kontakt zwischen den Treffen und dann nur, man meldet sich, um halt einen neuen Termin sozusagen zu vereinbaren. Ich glaube, das ist die gesündere Herangehensweise, aber ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich probiere das immer mehr mit so Freundschaften zu vergleichen, weil wenn ich eine neue Freundin oder einen neuen Freund kennenlerne, ist es ja auch nicht so, dass man sich einmal trifft und direkt, Mensch, allerbeste Freundin, ich will nie wieder einen Tag ohne dich verbringen, sondern auch da muss man ja Zeit investieren und man muss sich erstmal kennenlernen und auch, weiß ich nicht, mehr wissen, wie tickt die Person, wie laufen die Gespräche. Ich glaube, das braucht halt einfach irgendwie Zeit und da ist es aber uns immer anders verkauft worden. In jedem Film, in jeder Serie, in allem, was uns über Liebe erzählt wurde, wurde ja gesagt, man lernt sich kennen und man weiß es direkt.
Ich glaube, dass man da ein bisschen auch vom queeren Dating lernen kann, wenn man hetero datet, weil das ist ja was da mehr passiert, dass man sich so auf einem Freundschaftsskript irgendwie kennenlernt und das der erste Anker ist. Wobei ich da im Zuge dieses Datings auch lernen durfte, dass manche der sozusagen hetero-Red Flags noch krasser ausgeprägt sind. Also dieses zum Beispiel direkt so super all-in gehen, das ist ja auch sowas, was man gerade lesbischen Beziehungen nachsagt und das ist schon auch so. Alles ist sehr schnell, sehr auf 180. Und da auch jemand, das war eine Zeit lang, habe ich da auch mit Freundinnen drüber gesprochen, dass es voll schwer ist, eine Frau kennenzulernen, die das nicht möchte und will. Weil echt viele das so machen und dann ist es aber auch 3 Monate später vielleicht vorbei, aber man kennt alle seine Traumata. Also so, das ist schon irgendwie ein Ding. Dafür ist aber die andere Red Flag, Alina, die du genannt hast, mit dem, dass man emotional wirklich da ist und Interesse aneinander zeigt und hat, das muss ich sagen, das hatte ich viel im Dating mit Männern auch, dass ich da mich runtergeschraubt habe und Sachen hingenommen habe, wo ich im Nachhinein sage, nie wieder. Und da war das queere Dating eine tolle Erfahrung, weil die meisten, das sind halt weiblich sozialisierte Personen jetzt in meinem Fall gewesen, die waren dann schon einfach emotional intelligent und da und haben mir den Raum gegeben, genauso wie sie ihn genommen haben. Das ist wiederum ja einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Also wir haben von dir noch keine Red Flag gehört.
Lesbisches Zusammenziehen nach 3 Tagen. Kann ich mich auch nicht immer nur von freisprechen, aber das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das schwierig sein kann. Dann genau, was Alina hatte mit dem, dass man den emotionalen Raum nicht bekommt und so, das hatte ich früher viel eben mit Männern. Das ist auf jeden Fall eine Red Flag, die ich gelernt habe. Und natürlich einfach sexistische Einstellungen, so einfach wie es ist. Aber die herrschen überall und das ist auch etwas, wovon sich queeres Dating nicht freisprechen kann. Und das ist die krasseste Red Flag, die ich so habe, weil das einfach, dann funktioniert es mit mir nicht.
Ich wollte voll gerne mit euch noch über die eine Kandidatin sprechen, ich weiß ihren Namen nicht, die so gelästert hat bei dem großen Zusammenkommen. Wisst ihr, wie sie heißt?
Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Bevor wir in die Cocktailnacht reingehen, kann ich ganz kurz noch was einwerfen zu einem letzten, allerletzten Date. Nämlich die Frau, die allerletzte Frau mit Kind. Und ich habe ihren Namen leider auch vergessen. Ich glaube, Viviane.
Wow, die liebe ich.
Ja. Ich glaube, und das sieht man am Ende der Folge auch, aber ich möchte sagen, dass ich die gesehen habe auf dem ersten Aufeinandertreffen mit Martin und ich direkt gewusst habe, die finden die beide toll und die könnte zum Problem in Anführungszeichen werden und Spice für uns da reinbringen, weil ich glaube, dass beide die ganz toll finden und ich bin auch völlig hin und weg von der.
Die ist so toll. Ich glaube, auch beide finden die toll und sie war ja auch so, auch sie möchte sich auf keinen festlegen. Also ich glaube, das wird uns noch unterhalten.
Ja. Und abschließend zu den Dates und dann können wir ja wirklich weitergehen. Ich finde es ja schön, dass beide Bachelor ein Kind haben. Andererseits vielleicht habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil ich das Gefühl habe, dass so dieses ganze Bachelor-Franchise ist ja schon immer noch sehr konservativ. Und ich glaube, die haben irgendwie gehört, so, ach, Diversität, das ist irgendwie jetzt ein Ding, wir müssen jetzt mal divers werden. Und dass sie sich dann gedacht haben, okay, alleinerziehende Eltern, das ist divers und dann sind wir fein raus. Dann müssen wir sonst nichts mehr ableisten. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht so damit so die Diversitätsbox ticken wollen. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass halt dann, obwohl beide Bachelor-Kinder haben, nur eine Frau mit Kind dabei ist.
Ich glaube auch, nur die Vivian hat auch ein Kind. Das hat den beiden ja auch total gefallen.
Aha.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie denken, jetzt sind sie richtig divers unterwegs und dann auch bei beiden dasselbe abgehakt sozusagen, aber jetzt nicht mal,
Ja, dass man so divers abhaken kann, ohne wirklich eine Innovation zu machen.
Mhm.
Ja, alleinerziehender Vater ist auf jeden Fall auch weniger ein Stigma als alleinerziehende Mutter. Eine Bachelorette mit Kind hätte ich schon auch nochmal einen anderen Schritt zum Beispiel gefunden.
Gab's schon mal.
Oh, toll.
Okay, jetzt können wir in die Cocktailnacht reinschauen. Alina, du hast gesagt, eine hat gelästert.
Ja, eine hat gelästert. Ich weiß ihren Namen nicht, aber das ist mir total aufgefallen, weil die anderen Frauen, gerade in so großen Frauengruppen, finde ich, gibt schon viel Solidarität. Und das ist mir eigentlich da total positiv aufgefallen, dass obwohl es ja so eine Konkurrenzsituation ist, eigentlich fand ich, war da viel Support und die waren alle sehr nett zueinander. Aber eine nicht. Eine hat direkt auch so über das Alter von den anderen gesprochen. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass sie gesagt hat, also ich wäre jetzt nicht gern mit Mitte 30 noch Single.
Ich habe mir aufgeschrieben, sie hat explizit gesagt, krass, dass so viele alte Frauen Single sind.
Ach ja, das fand ich schon super heftig. Also ich weiß auch gar nicht, wie alt sie jetzt war, weil ich fand, die waren alle ungefähr dasselbe Alter, die Kandidatinnen. Oder? Die waren alle so Ende 20 bis Mitte 30.
Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei, ich glaube, 31, wodurch das der älteste Frauencast in der Bachelor-Geschichte ist. Okay. Haben wir ausgerechnet.
Nicht
schlecht. Hat Dina ausgerechnet.
Aber ich glaube, die Frau, die das gesagt hat, die war 26. Und ich weiß genau, was du meinst. Als sie gesagt hast, ist mir der Atem gestockt. Und gleichzeitig muss ich auch schon ein bisschen lachen.
Ja, vor allem, es ist ja so ein überholtes Klischee. Also ich kann mir vorstellen, ganz viele von denen, die mit Mitte 30 Single sind, waren auch schon in Beziehungen. Und jetzt ist genau die Zeit, wo sich sowas wieder auflöst. Aber auch wenn nicht, wenn man die ganze Zeit Single war, was sagt das denn über eine aus? Also ich glaube, im Gegenteil sind das halt eher Frauen, die höhere Ansprüche haben, die ein eigenes Leben haben. Nicht, dass es nicht so ist, wenn man immer in Beziehungen war, das so zu verurteilen in einem Raum voller Mitte 30-jähriger Single-Frauen, das kann ja nur abwertend gemeint sein. Und es, also war es ja auch. Also es war ja, um sich selber besser darzustellen, als ich bin so jung und schön und unverbraucht. Pick me.
Pick me.
Wenn ich ehrlich bin, konnte ich der Frau das eigentlich gar nicht so richtig übel nehmen, weil ich mir dann direkt gedacht habe, ja, vielleicht ist das was, was ich, als ich Anfang 20 war, hätte ich sowas vielleicht auch gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass das ja auch so ein Narrativ ist, mit dem wir alle aufwachsen, oder? Also, dass wir alle aufwachsen mit so einem Ding von, ein Mann, der mit Mitte 30 noch Single ist, der hat sich einfach noch nicht richtig entschieden. Der hat einfach so viele Optionen, der wartet noch auf die richtige oder der wollte sich erst ausleben. Und eine Frau mit Mitte 30, die noch Single ist, das ist eine, in Anführungszeichen, alte Jungfer, die keinen abgekriegt hat. Und das ist ja, ich habe das Gefühl, das ist was, mit dem wir alle aufwachsen und was uns ja schon alle so richtig unter Druck setzt, oder? Was uns schon unter Druck setzt, uns an Männer zu binden, die vielleicht gar nicht die richtigen sind, die gar nicht uns richtig behandeln und, glaube ich, auch uns unter Druck setzt, in Beziehungen zu bleiben, die uns gar nicht gut tut.
100%, ja, glaube ich auch. Also der Druck wird ja tatsächlich mit jedem Jahr größer. Und natürlich ist ja auch das Kinderthema da, auch wenn es vielleicht nicht so ein feministisches Thema ist, aber natürlich ist das ein Thema ab Mitte 30. Da ist es schon schwer, gerade in so heterosexuellen Partnerschaften, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen und da nicht zu denken, da bleibe ich noch ein bisschen, ich halte es noch ein bisschen aus, so schlimm ist er doch nicht. Oder was ich auch schon gehört habe, alle Männer sind schlimm, darum kann ich auch bei dem bleiben.
Habe ich mir vielleicht auch sogar schon mal gedacht. Kann ich mich nicht von freisprechen. Ja, und was ich eben auch noch gedacht habe, ist, dass Altersdiskriminierung ja für Frauen auch einfach nochmal ein viel krasseres Ding ist. Also wir sehen ja auch medial wenig Frauen, die jetzt über Mitte 30 sind. Also es wird ja immer weniger, je älter wir werden. Und deswegen ist es so cool, dass RTL das so gecastet hat und eben nicht, wie das auch schon in der Vergangenheit war, den Durchschnitt der Frauen auf 10 Jahre jünger gemacht hat als den der Bachelors, sondern das mehr angepasst hat. Und ja, schade, dass da so ein kleines Pick-me dabei ist, was das einmal wieder rumreißen will.
Ich finde es aber eigentlich geil, dass wir ihren Namen gar nicht kennen, weil ich das Gefühl habe, es geht gar nicht um sie als Person, sondern einfach so, dass sie so vielleicht einfach versinnbildlicht diesen Kassenstereotyp, der immer noch so sehr über uns allen hängt und uns negativ beeinflusst. Das beeinflusst uns negativ, weil uns das nicht frei macht, dass halt Frauen, wenn die älter werden und Single sind, dass das nicht geht.
Ja, ist auch vielleicht gar nicht schlecht, dass sie diese Diskussion da aufmacht, weil das wird bestimmt nochmal Thema werden.
Mhm.
Und das fragen sich bestimmt auch viele ZuschauerInnen.
Und es haben sich ja auch schon ein bisschen Lager gebildet. Habt ihr diese eine Sequenz gesehen, wo dann so eine Gruppe sagt, ja, irgendwie manche Frauen wollen eben mehr lästern. Und da dachte ich schon, ah, Gruppenbildung fängt langsam an.
Mhm.
Ich bin gespannt.
Ja. Ich finde auch spannend, die jüngste Frau in der ganzen Staffel ist 25, was Und das würde ich jetzt schon sagen, das fände ich schon ziemlich jung. Aber das war in der Vergangenheit so nicht.
Ja, wie alt waren die sonst so?
Da waren schon immer auch ganz junge Frauen dabei. Und ich habe, der Altersdurchschnitt war, also vom Bachelor und der GewinnerInnen war am Ende dann auch meistens hoch. Wir haben ja mal analysiert, dass es nur einen Bachelor gab, der eine Frau hatte, die, oder eine Frau am Ende ausgewählt hat, die, oh Gott, der eine Frau am Ende ausgewählt hat. Das klingt auch wieder schon so stereotyp. Wie kann ich das umformulieren? Der seine letzte Rose einer Frau angeboten hat. Und die sich auch dafür entschieden hat, dann aktiv, die älter war als er. Und sonst in wie viele Staffeln gab es jetzt? Weiß nicht, wie viele waren die sonst nie älter. Die waren immer jünger. Und wir haben da ganz tolle Grafiken. Und da könnt ihr mal bei Instagram gucken.
Ja, aber das glaube ich sofort. Das ist ja auch wirklich, auf so Dating-Apps gab es doch auch mal so Studien, oder? Dass Männer immer Anfang 20-Jährige sich suchen, egal welches Alter. Und Frauen schon so in der Nähe von ihrem eigenen Alter gucken.
Ja, Frauen waren immer so plus minus 3 Jahre. Und Männer immer 22, egal wie alt die selber waren.
Danke, Leonardo DiCaprio. Andy Warhol. Die Liste ist lang.
Was mir sonst noch in dieser Cocktailnacht aufgefallen ist, also auch wieder, Felix hat Game. Ich klinge wie ein Pickup-Artist. Und was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, er redet sehr viel darüber, wie die Frauen aussehen und dass sie alle so schön sind und dass sie alle so toll aussehen und dass ihn das angeblich ein bisschen verunsichert. Es ist mir ein kleines bisschen negativ aufgefallen. Andererseits habe ich mir gedacht, okay, zu diesem Zeitpunkt weiß er halt auch noch nicht mehr, also nicht richtig viel darüber. Deswegen können wir vielleicht noch ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber das habe ich mir auf jeden Fall, habe ich mir so eine kleine mentale Notiz gemacht.
Bei der einen aber auch gesagt, dass sie einen ganz tollen Vibe hat. Das fand ich noch so eher wie so einen energetischen Crush. Fand ich auch irgendwie süß. Warten wir mal ab.
Ja, ich finde es auch am Anfang jetzt noch nicht so schlimm, weil es ist ja nun mal der erste Eindruck, er weiß noch nichts über die, darum, ich finde es erstmal okay, aber mal sehen, ob es dabei bleibt und wie die dann am Ende ihre Entscheidungen treffen.
Ich würde sagen, das war es eigentlich mit der ersten Folge, oder?
Ja.
Was ist so euer Fazit?
Ich freue mich jetzt richtig. Ich habe jetzt so lange kein deutsches Trash-TV mehr geguckt. Ich habe das früher sehr viel geguckt, aber jetzt freue ich mich richtig. Ich bin schon richtig gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich vor allem, weil es so viele coole Frauen dabei sind. Also ich glaube, das wird wirklich gut.
Glaube ich auch. Ich crushe so ungefähr auf die Hälfte davon, weil ich die alle super cool finde und bin einfach gespannt. Ich bin gespannt, wie die auswählen, wem sie ihre Rose anbieten. Ich bin gespannt, wie sich die Charaktere so entwickeln, von wem wir vielleicht überrascht werden auch.
Und ob Viviana ein bisschen Feuer da reinbringt. Denn beim letzten Mal, in der letzten Staffel, die habt ihr jetzt beide gar nicht gesehen, ne? Aber da waren ja auch schon 2 Bachelor. Und da ist es mir viel zu sehr so die beiden Lager geblieben, die am Anfang schon fertig waren. Da wurde gar nicht durchgewechselt, da wurde gar nicht gemischt. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt anders ist. Dass da ein bisschen hin und her gewechselt wird. Und dass halt auch die Frauen dann mal ganz klar sagen, ja, ich gucke jetzt erstmal, wer von euch beiden mir besser gefällt. Denn in der letzten Staffel fand ich das schon ein bisschen zu extrem, dass sie ihrem, in Anführungszeichen, Bachelor immer wieder versichert haben, nee, der andere, der interessiert mich ja gar nicht. Ich bin auf jeden Fall klar dein Team und so, und ich hoffe, dass es hier ein bisschen gewechselt wird.
Spread your options.
Diese Boxszene, als der Abspann kam, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Da musste ich richtig lachen. Das ging gar nicht. Da habe ich wirklich Gänsehaut vor Fremdscham. Warum? Warum musste das sein?
Ich habe auch laut gelacht. So geil. Das ist doch eine Karikatur von sich selbst wieder, dann das Format.
Ja.
Was?
Wenn die wenigstens ernsthaft geboxt hätten. Dann wäre noch okay gewesen. Also dann wäre auch schlimm gewesen, aber so.
Wir wollen blaue Flecken sehen.
Ja, Gott.
Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was die Staffel passiert. Ihr dürft mir alle noch einen Tipp sagen, wer in die Top 3 kommt. Und ich würde mir auch wünschen, dass ihr vielleicht uns auch unter der Folge kommentiert, was ihr glaubt, wer in die Top 3 kommt. Und dann gucken wir mal, wie wir da richtig liegen. Ich bilde mir immer noch sehr viel drauf ein, dass ich, als wir früher mit den DoktorandInnen meiner Uni so Bachelor-Tippspiele gemacht haben, dass ich da immer sehr gut lag und sogar auch einmal anhand der ersten Folge die Top 3 richtig bestimmt habe.
Jetzt bin ich gespannt auf deinen Tipp. Soll ich schon mal starten?
Unbedingt.
Also ich glaube, Nadine, Vivian und die von Felix die erste Rose gekriegt hat.
Eileen, die hätte ich auch
gesagt. Eileen.
Ja.
Die auf jeden Fall alle für Felix. Bei Martin habe ich keine Ahnung.
Ich finde Alinas Bett auf Felix sehr gut. Vivian und Eileen hätte ich auf jeden Fall auch gesagt. Ich glaube, bei Martin noch die, mit der er Tennis gespielt hat. Die hat ja auch die erste Rose bekommen und das fand er schon ziemlich gut.
Ich glaube, es war Lena.
Lena.
Ja, ich bin da dabei. Ich auf jeden Fall Viviane kommt ganz weit, Lena und ja, Eileen sich auch. Hannah finde ich eine richtige Maus. Das ist die jüngste ist. Die ist 25. Da haben wir uns bei Instagram viele gemutmaßt, dass die gewinnt. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die ein bisschen zu jung ist. Aber ich finde die sehr sympathisch. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Spannend.
Ich würde sagen, damit machen wir die erste Folge zu. Alina, es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den ganzen Input.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat richtig Spaß gemacht bei euch.
Komm unbedingt nochmal wieder.
Das würde ich lieben. Ja, dann ab jetzt jede Woche. Schaut unbedingt bei Alina vorbei. Wir haben ihren Instagram-Account, der wahnsinnig toll ist, verlinkt. Wir haben ihren Podcast verlinkt. Wenn ihr in Berlin seid, geht unbedingt zu The Monday Talks. Sie machen jetzt eine kurze Sommerpause, aber ab September seid ihr zurück?
Ja.
Ab September sind die zurück. Die Tickets sind immer ganz schnell ausverkauft, also müsst ihr richtig schnell sein. Und unsere ganzen Sachen sind unten auch verlinkt. Guckt bei Podimo rein, guckt bei Koro rein, guckt auf unser Instagram, gebt uns gerne 5 Sterne, klickt überall auf Abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Damit küssen wir die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnose stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.